Ja, wir hatten ja im Galaterbrief angefangen. Oh, das Scrollen dauert jetzt aber lange. So. Im Galaterbrief. Und zwar will ich weitermachen heute ab Kapitel 2, Vers 15 bis Kapitel 3, Vers 5. So, nochmal kurz zur Erinnerung. Die Galater sind ja durch die Verkündigung des Evangeliums, eben durch Barnabas und durch Paulus, zum Glauben gekommen. Und das waren praktisch schon die ersten Missionierten, die Paulus wirklich missioniert hatte. Also davor gab es durch ihn eigentlich wenig Jünger. Na, außer jetzt die, also durch persönliche Gespräche dann. Aber jetzt zum ersten Mal, dass er richtig als Mission zu anderen Stämmen geht oder zu anderen in andere Länder geht. Und die Galater waren halt die mit die Ersten, die sich durch seine Predigt bekehrt haben. Ja, das Evangelium, was er verkündigt hat, kann man super mit einem Vers zusammenfassen aus der Bibel. Und zwar Johannes 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Die Christen in Galatien sind an Jesus gläubig geworden und vertrauten ganz auf ihn. Sie nahmen das Erlösungswerk für sich in Anspruch und sind Christen geworden. Durch den Glauben haben sie ja die Erlösung von ihren Sünden bekommen. Sie haben Buße getan und sie haben Gnade durch Jesus empfangen, weil sie an seinen Namen halt glauben, weil sie an ihm glauben, weil sie seinen Worten glauben. Ja, durch den Glauben sind sie auch ja mit dem Heiligen Geist versiegelt worden. Das kann man im Epheser erste Kapitel lesen. Da heißt es, wer glaubt, der wird mit dem Heiligen Geist versiegelt. Das ist ein Unterpfand, dass wir jetzt schon Bürger des Himmels sind und dass wir Anteil an den Erben, an einen Erbteil haben im Himmel. Das ist jeder, der sich bekehrt, bekommt diesen Heiligen Geist. So, das haben sie ja alles angenommen. Und dann kommen halt Pharisäer oder Juden in diese Gemeinde rein und die erzählen ein anderes Evangelium. Die verkehren das Evangelium. Ja, sie haben die Gemeinde dazu gebracht, nicht mehr ausschließlich auf die Gnade zu setzen und zu bauen, sondern auf das Halten der Gesetze und auf das Halten der Beschneidung, auf das Halten von Sabbaten oder alles Mögliche, was im Gesetz ist, aber halt nicht mehr nur allein auf die Gnade. Ja, Paulus hatte ihn ziemlich im ersten Kapitel steht das so geschrieben: Jeder, der euch etwas anderes als das Evangelium verkündigt, als das, was wir euch erzählt haben, als das, was ihr angefangen habt zu glauben am Anfang, wenn euch einer was anderes erzählt, der ist von Gott verflucht. Und dann ist es ganz egal, wer kommt, ob es ein Engel ist, ob es Paulus selbst, wenn er etwas anderes sagt, als er früher gesagt hat, dann ist er auch verflucht. Egal, wer das sagt, der ist verflucht. Und trotz allem sind die halt wieder auf diese Gesetzesschiene gekommen. Und jetzt lesen wir ab Kapitel 2. Erstmal Kapitel 2 von 15 bis Ende, später machen wir 3 weiter. Ich lese mal erstmal nur den ersten Satz. Wir sind zwar von Natur Juden und nicht Sünder aus den Heiden. Wenn man diesen Satz so liest, allein stehen lässt, dann würde man den Eindruck kriegen, sind die Juden besser? Sind nur die Heiden sündig? Sündigen Juden gar nicht? Könnte man alles daraus sehen, aber nee, denn die Juden, ja, die versuchen ja das Gesetz zu halten und können vor Gott deswegen nicht bestehen. Also ich lese nochmal vom 15. Wir sind zwar von Natur Juden und nicht Sünder aus den Heiden, doch weil wir erkannt haben, dass der Mensch nicht aus Werken des Gesetzes gerechtfertigt wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus, so sind auch wir an Christus Jesus gläubig geworden, damit wir aus dem Glauben an Christus gerechtfertigt würden und nicht aus Werken des Gesetzes, weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch gerechtfertigt wird. Wenn wir aber, weil wir in Christus gerechtfertigt zu werden suchen, auch selbst als Sünder erfunden würden, wäre demnach Christus ein Sündendiener? Das sei ferne. Denn wenn ich das, was ich niedergerissen habe, wieder aufbaue, so stelle ich mich selbst als Übertreter hin. Nun bin ich aber durch das Gesetz, dem Gesetz gestorben, um für Christus, um für Gott zu leben. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleische lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Ich verwerfe die Gnade Gottes nicht, denn wenn durch das Gesetz Gerechtigkeit kommt, so ist Christus vergeblich gestorben. Ja, Paulus ist ein absoluter Musterschüler unter den Pharisäern gewesen. Und er hat nun erkannt, dass Rechtfertigung durch das Gesetz nicht möglich ist. Es ist nicht möglich, sondern nur durch den Glauben an Jesus. Darum ist er und alle anderen Jünger aus den Juden an Jesus gläubig geworden. Also er hat erkannt, er braucht Jesus und ist an ihn gläubig geworden. Ja, sie haben eingesehen, dass das Gesetz unmöglich ist zu halten. Keiner kann das. Nicht einer kann es erfüllen. Und wir sind deswegen alle Übertreter dieses Gesetzes. Nur einer hatte es wirklich erfüllt. Und das war Jesus. Jesus Christus. Und er hat uns nun von diesem Gesetz befreit, weil wir eben nun auf ihn schauen können. Er hat das Gesetz niedergerissen, heißt es. Wenn Jesus selbst dieses Gesetz wieder aufbauen würde, dann wäre er selbst der größte Übertreter dieses Gesetzes. Er wäre der größte Übertreter, weil alle Sünde auf ihn lag, alle Schuld. Und er hat es einmal getragen und hat das Gesetz erfüllt und ist vor Gott getreten und er wurde wieder auferweckt, weil Gott seinen Sohn liebt und ihm diese Schuld, die er ans Kreuz getragen hat, vergeben hat, weil er war unschuldig. Er war als einziger unschuldig. Aber er hat diese ganze Schuld getragen und als er am Kreuz hing und mit Gott gerichtet hat, da war er vor Gott der schlimmste Verbrecher. Er konnte nicht auf ihn sehen. Er hat sein Angesicht von ihm abgewendet. Aber er war unschuldig und deswegen hat Gott ihm auch diese Schuld wieder von ihm genommen. Ja, nur einer hat es eben erfüllt und das war Jesus. Und der hat uns nun von diesem Gesetz befreit. Also das Gesetz ist nun außer Kraft gesetzt, niedergerissen worden. Und ich sag mal, wenn man in den Tempel schaut, da hat man ja das Heiligste und Allerheiligste und der hat diesen Vorhang einmal durchgerissen. Und wir haben jetzt Zugang zu Gott. Es ist errissen worden. Ja, jeder, der an Jesus glaubt, der ist mit ihm mitgekreuzigt worden. Und nun lebt er, weil Jesus in ihm lebt. Das Gesetz kann nur verurteilen. Das ist also, hat nur eine Funktion. Es zeigt, wo sind unsere Übertretungen. Und wir haben viele. Es zeigt immer nur, wir sind schuld. Mehr kann es nicht machen. Ein Gesetz hat keine andere Sache. Du richtest dich danach, entweder hältst du es oder hältst es nicht. Und da wir es unmöglich schaffen, alles zu halten, sind wir Übertreter. Ja, erst der Sohn Gottes war halt fähig, dieses Gesetz zu erfüllen. Wenn Jesus nun in uns lebt, dann hat das Gesetz keine Macht mehr über uns. Jesus ist eben auch kein Sündendiener, sondern Diener der Gerechten, die zwar immer noch sündigen, aber sie sind gerecht von Gott gesprochen, weil sie an ihn glauben. Aber die Gerechten sind halt begnadigt. Und das Gesetz hat keine Macht mehr über uns. Als wir zum Glauben kamen, ja, haben wir das alte Leben abgelegt. Und wir haben das Opfer Jesus angenommen und haben uns mit ihm gleich gemacht. Wir haben erkannt, ich hätte am Kreuz hängen müssen. Ich bin schuld von diesem Gesetz. Ich muss Buße tun. Ich kann nicht bestehen, weil ich bin ein Übertreter. Und ja, nun hat eben dieses Gesetz keine Macht mehr über uns, weil Jesus eben dieses Opfer ans Kreuz gebracht, also sich als Opfer ans Kreuz gebracht hat für unsere Schuld. Ja, und wir sind halt dadurch mit ihm gestorben und leben nun jetzt mit ihm als neue Menschen. Die Taufe ist ja auch ein Symbol dafür. Und zwar genau eigentlich das Symbol, dass wir ins Grab gelegt werden. Das ist eine Grablegung. Ja, wird er, also wie Jesus ins Grab gelegt wurde, wird der Täufling auch ins Wasser gelegt. Auch rückwärts, so wie eine normale Grablegung früher war. Und Jesus ist nun wieder auferstanden. Und nun darf auch der Täufling wieder aus dem Wasser hervorkommen. Stell dir mal vor, Jesus wäre nicht auferstanden, dann würde jeder, der sich taufen lässt, würde ertrinken müssen eigentlich, symbolisch gesehen. Aber Jesus lebt und deswegen dürfen auch wir eben leben. Und in der Taufe, ja, das ist ein Zeugnis, was wir ablegen für die Menschen um uns herum, für die geistliche Welt, dass das in unserem Leben bei der Bekehrung eigentlich schon geschehen ist. Es ist eine Wiederholung oder beziehungsweise ein Bekenntnis, es ist geschehen, Jesus ist in meinem Leben und ich gebe als Zeugnis, lege ich diese Taufe ab. Aber es ist halt auch ein Symbol, dass unser altes Ich, unser Ego, wirklich gestorben ist oder gestorben sein soll, weil es kommt immer wieder hoch. Na, ihr merkt es, wir haben ja immer noch das Problem, dass wir ja immer wieder sündigen. Als Bestätigung eigentlich bei der Bekehrung, als Bestätigung, als wir uns bekehrt haben, sind wir mit Heiligen Geist versiegelt worden. Das ist eigentlich eine andere Taufe, nämlich die mit dem Geist, die Gott ja uns gegeben hat, die Jesus auch versprochen hat vorher, dass er uns mit Heiligen Geist versiegeln wird. Ja, das passiert nicht bei der Taufe, sondern eben bei der Bekehrung. Und die Taufe ist eben davon halt ein Zeugnis. Ja, wenn man über dieses ganze Thema mit der Gnade ja eben spricht, kommt man eigentlich an einen Vers, komme ich andauernd drauf, ist aber bei Gnade, wenn es um Gnade geht, unerlässlich. Das ist Epheser 2, Vers 8 und 9. Denn aus Gnade seid ihr errettet, durch den Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Wir haben keinen Grund, uns zu rühmen, weil wir das Gesetz halten konnten wir nicht. Es ist allein die Gnade, und die haben wir bekommen, als wir an Jesus gläubig geworden sind, als wir das angenommen haben, als wir uns bekehrt haben und Buße getan haben. In dem Moment haben wir die Gnade bekommen. Und wir konnten nichts dazu tun. Ja, nur die Gnade, die Gott jedem Mensch schenkt, der an Jesus glaubt, ist rettend. Wenn es einen anderen Weg gegeben hätte, damit Menschen gerettet werden könnten, wäre der Tod von Jesus grausam gewesen. Es wäre eine Grausamkeit, dass der Vater seinen Sohn gibt, wenn es doch einen anderen Weg gegeben hätte. Aber es gibt keinen. Ja, wenn durch Gesetzgerechtigkeit, wenn es das geben würde, dann wäre Jesus umsonst gestorben. Ja, Paulus und Barnabas haben den Galatern die Errettung aus Gnade durch den Glauben gepredigt. Das war das Hauptanliegen, was sie immer wieder eingebläut haben, den anderen. Jesus als Gekreuzigten darzustellen, als der, der für deine Sünde gestorben ist. Für unsere Sünde gestorben ist. Ja, nun wurden allerdings sie verführt und versuchen nun durch Gesetze, durch das Halten von Gesetze, durch die Beschneidung, eben Errettung zu erwirken. Und nun muss eben der Paulus sie tadeln. Und ja, das lesen wir jetzt in Kapitel 3, Vers 1 bis 5. O ihr unverständigen Galater, wer hat euch bezaubert? Denen doch Jesus Christus vor die Augen gemalt war als der Gekreuzigte. Das allein will ich von euch erfahren. Habt ihr den Geist empfangen durch des Gesetzes Werke oder durch die Predigt vom Glauben? Seid ihr so unverständig? Im Geist habt ihr angefangen, wollt ihr es denn nun im Fleisch vollenden? Habt ihr denn so vieles vergeblich erfahren, wenn es denn vergeblich war? Der euch nun den Geist darreicht und wirkt solche Taten unter euch, tut er es durch des Gesetzes Werke oder durch die Predigt vom Glauben? Ja, ich weiß nicht, also wie Paulus zu den Galatern gegangen ist, wie er geredet hat. Das sind alles Vermutungen, die man anstellen könnte, aber ich sag mal, Paulus war nicht der charismatische Mensch. War er ja ganz normal oder sogar eher unterdurchschnittlich, keine Haare und klein und gut, zu der Zeit war er noch ein bisschen jünger, aber auf jeden Fall war er auch durch seine ganzen Missionsreisen stark mitgenommen, weil er viel erleiden musste, oft geschlagen wurde, im Gefängnis saß und einmal gesteinigt. Das hat er alles mitgemacht. Und gut, jetzt zu dieser Zeit war es noch am Anfang seines Missionsdienstes, aber er war nie diese große Persönlichkeit, die so von Äußerlichkeiten oder vom guten Reden so geprägt war. Aber er hatte einfach Worte genommen, die die Menschen eben annehmen konnten. Er hat die Menschen durch die Einfachheit des Evangeliums, einfach nur durch die Wahrheit, die er gesagt hat, hat er sie gewonnen. So im Also wenn ich Vers 1 lese, dann sieht man, er hat das ihnen vor Augen gemalt. Er hat es immer wieder gesagt. Sie wussten es. Es musste vor Augen sein, dass Jesus an einem Kreuz hing. Dass sich das einprägt. Ich weiß nicht, kennt ihr noch die alten Röhrenmonitore? Da gab es mal, wenn ihr die zu lange anhattet, musste irgendwann mal ein Bildschirmschoner angehen, weil sich sonst die Pixel eingebrannt haben. Na, und ich glaube, das ist bei denen auch. Das ist eingebrannt im Gehirn. Das ist, irgendwo haben die das immer wieder gesagt gekriegt. Und die wussten es, dass sie auf Jesus blicken müssen. Und dennoch wenden sie sich dem Gesetz zu. Ja, Paulus muss ja ihnen Unverständnis bescheinigen. Sie waren ja verständig, als sie Paulus zuhörten. Doch nun haben sie sich eben davon abbringen lassen. Es ist unverständlich, dass das überhaupt geht. Ja, ich weiß leider nicht, was jetzt hier für ein Wort steht. Es gibt so andere Verse, da steht, wenn da Zauberei steht, steht da meistens Pharmakeia. Und Pharmakeia, kennt ihr, Pharmazie, ne, ist heutzutage, das ist eigentlich Drogen. Dass sie, als wenn die Drogen nehmen würden. Luther hatte mit dem Wort Pharmakeia, konnte er nichts anfangen und hat das als Zauberei übersetzt, weil zu der Zeit muss es in Deutschland wohl keine Drogen gegeben haben oder irgendwas, was da bekannt ist. Und als wenn sie Drogen nehmen würden. Also in Galater 5, Vers 20 steht auf jeden Fall, Dafür das Wort, was da als Zauberei übersetzt ist, im griechischen Grundtext eben Pharmakeia. Ja, also eben bewusstseinsändernde Substanzen, die eingewirkt haben können, dass sie auf einmal was anderes glauben. Ja, wenn das also wirklich das gleiche Wort ist, dann welche Drogen habt ihr genommen, dass ihr jetzt auf einmal was anderes glaubt? Was ist passiert? Ich denke aber, dass hier, was die Juden wirklich gemacht haben, waren einschmeichelnde Worte oder eben immer wieder Worte, ihr müsst das doch halten, das ist, also nur die Gnade reicht nicht, ihr müsst auch das Gesetz halten, das Gesetz ist doch gut und so, wenn wir das halten, das Gesetz ist gut. Wir sollen es halten, es ist wirklich gut, es zu halten, aber dadurch können wir nicht begnadigt werden, das reicht eben nicht, um errettet zu werden, sondern es ist gut, es zu halten, damit das Leben untereinander und auch, ja, wenn die ersten Gebote sind ja das Verhältnis zwischen Gott und dem Menschen. Und das ist gut, wenn wir das halten. Es ist richtig, super, es zu tun. Aber es reicht nicht, um errettet zu werden. Aber die haben diese einschmeichelnden Worte benutzt, um sie eben wieder dazu zu führen. Ja, Paulus fragt hier, wer es war. Ne? Paulus weiß es natürlich. Er weiß es, dass es eben jüdische Irrlehrer waren. Also sogenannte Judaisten. Die haben so lange eben auf die Gemeinde eingedrungen, die versucht zu überreden, dass sie dieser Irrlehre nachgegeben haben. Und jetzt muss man natürlich sagen, dass das Gesetz Moses eben keine Irrlehre ist. Aber das, was die geistlichen Führer daraus gemacht haben, das ist die Irrlehre. Also das Gesetz Moses ist Gottes Wort. Und das ist keine Irrlehre, aber das, was drumherum gemacht wird, dass es zur Errettung reicht oder so. Im Alten Testament gab es auch sehr, sehr viele Menschen, die von Gott gerechtfertigt wurden. Und Abraham, der vertraute auf Gott. Und sein Glaube wurde ihm zur Gerechtigkeit angerechnet. Er vertraute darauf, dass Gott aus dem Toten auferwecken kann. Als er seinen Sohn Isaak opfern wollte, hat er geglaubt, Gott wird ihn wieder lebendig machen. Er hat es mir versprochen, er wird ihn wieder lebendig machen. Er hat darauf vertraut. Und sein Glaube wurde seine Gerechtigkeit. Egal wo wir gucken, im ganzen Alten Testament gerechtfertigt worden sind nur die, die glauben. Ja, David war ein Mann nach Gottes, nach dem Herzen Gottes. Alle harrten auf den, der, also er harrte auf den, der kommen wird, um einmal das Gesetz zu erfüllen, weil er wusste, er kann es auch nicht. Er kann es nicht. Ja, alle demütigen sich vor Gott und gaben ihm die Ehre. Sie haben sich vor Gott gedemütigt, haben Buße getan für ihr Leben und haben ihm die Ehre gegeben. Das Gesetz kann nur richten. Jeder, der gegen das Gesetz verstößt, muss danach verurteilt werden. Es sei denn, er ist durch die Gnade vom Gesetz befreit worden. Er wurde begnadigt. So, ich nehme jetzt eigentlich schon ein paar Sachen vorweg, die eigentlich für die nächste Predigt sind. Eigentlich kann man im Alten Testament das Evangelium herauslesen. Steht eigentlich alles prophetisch schon drin. Wer nur das Alte Testament liest, kann an Jesus gläubig werden. Es ist zwar nicht so leicht, wie wenn wir das nachlesen in den Evangelien, was Jesus getan hat. Steht einfacher und komprimierter für uns drin. Man muss auch viele Bücher lesen, um das ganze Evangelium eigentlich daraus zu erkennen, aber eigentlich war fast alles vorhergesagt, was Jesus gesagt hat. Ja, besonders in Jesaja steckt sehr, sehr viel drin halt. Nur zu der Zeit wurde es vorhergesagt und in den Evangelien lesen wir, wie es erfüllt wurde. wie es sich erfüllt hat. Ja, die Judaisten haben nur halt das nicht erkannt, was wirklich in der Alten Schrift steht. Die konnten das nicht zusammensetzen. Sie wollten es auch nicht. Also ich glaube, eigentlich, wenn einer vom Herzen das da lesen will und wirklich auf Gottes Wort hören will, der liest auch daraus, was wirklich Gott von uns möchte, ne, was wirklich vorhergesagt ist, und der glaubt das dann auch. Wer möchte vom Herzen? Das Problem ist das Herz, die Herzenshaltung. Wir haben das Herz verhärtet entsprechend. Oder beziehungsweise die Juden haben ihr Herz verhärtet und können das deswegen nicht lesen. So, ja, wodurch? Also Paulus stellt den Galatern jetzt eine Frage: Wodurch haben sie den Heiligen Geist empfangen? Etwa durch die Werke des Gesetzes? Oder war es der Glaube? Es war doch durch den Glauben halt, dass sie erkannt haben oder die Gnade bekommen haben. Durch die Verkündigung der Gnade, dass Gott in ihnen das bewirkt hat, dass Gott den Heiligen Geist gegeben hat, dass sie ihn empfangen haben. Das kam nicht durch das Halten von Gesetzen, sondern weil sie geglaubt haben. Und sie haben das doch mitgekriegt, dass Gott sie verändert hat, dass der Heilige Geist in ihnen ist. Und ja, nun hatten die Galater im Geist angefangen und nun wollen sie im Fleisch durch die Beschneidung vollenden. Doch das geht halt nicht. Na, der Geist ist es, der uns bei Gott hält, der uns eben lehrt und unterweist. Und der zeigt ganz klar durch die Gnade. Ja, Paulus stellt den Galatern die Frage, ob alles, was sie von ihm erfahren haben, wirklich vergeblich war. Ja, alle, die sich, nachdem die Galater die falsche Lehre angenommen haben, sich irgendwie der Gemeinde angeschlossen haben, die sind wahrscheinlich alle gar nicht bekehrt, weil die einfach versuchen, das Gesetz zu halten. Die haben diese Gnade eigentlich noch gar nicht empfangen können. Alle, die nachher noch versucht haben, zur Gemeinde zu gehen und nicht diese Lehre, allein durch die Gnade vom Kreuz, das Wort vom Kreuz, wenn die das nicht gehört haben, waren die alle nicht bekehrt. Ja, weil sie alle eben nicht allein auf Jesus gebaut haben, sondern eben versucht haben, durch das Gesetzeswerke eben gerecht zu werden. Ja, die sind halt nicht errettet und sind nicht Gottes Kinder, die danach kamen. Ja, Paulus stellt auch die Frage, wer ihnen den Geist gegeben hat und wer durch ihn in ihnen Wunder und Werke wirkt. Waren es die Werke, die den Galatern den Geist gab, oder Jesus, der ihn gab, als sie ihm gläubig wurden? Ja, habt ihr denn so vieles vergeblich erfahren, wenn es denn vergeblich war? Der euch nun den Geist darreicht und wirkt solche Taten unter euch, tut er es durch das Gesetzes Werke oder durch die Predigt vom Glauben? Ja, wer kann vor Gott bestehen aufgrund von Werken? Was haben die Juden für einen Vorzug? Gar keinen. Wenn es darum geht, Errettung zu kriegen, haben sie keinen Vorzug. Ich möchte jetzt dazu Kapitel 3, Vers 9 bis 20 lesen. Römer Kapitel 3, Vers 9 bis 20. Wie nun? Haben wir etwas voraus? Ganz und gar nicht. Denn wir haben ja vorhin sowohl Juden als auch Griechen beschuldigt, dass sie alle unter der Sünde sind. Wie geschrieben steht, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen, sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut. Da ist auch nicht einer. Ihre Kehle ist ein offenes Grab. Mit ihren Zungen betrügen sie. Otterngift ist unter ihren Lippen. Ihr Mund ist voll Fluchen und Bitterkeit. Ihre Füße eilen, um Blut zu vergießen. Verwüstung und Elend bezeichnen ihre Bahn. Und den Weg des Friedens kennen sie nicht. Es ist keine Gottesfurcht vor ihren Augen. Wir wissen aber, dass das Gesetz alles, was es spricht, zu denen sagt, die unter dem Gesetz sind, damit jeder Mund verstopft werde und alle Welt vor Gott schuldig sei, weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden kann. Denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Also das Gesetz ist wichtig, aber nur, um zu erkennen, wo stehe ich. Ich brauche Gottes Vergebung. Und die geht allein durch Jesus. Und da ist es ganz egal, ob du Jude oder Grieche bist, oder Römer oder Deutscher, ob Amerikaner oder Russe, ob Afrikaner oder Asiat oder Australier oder Amerikaner. Ist ganz egal, woher du bist. Du brauchst eben Gnade von Gott. Und das Gesetz kann nur dazu helfen, zu erkennen, ich bin vor Gott schuldig und ich brauche seine Gnade. Ja, ich schließe und wir beten. Ja, Herr, ich möchte wirklich Dank sagen, dass du ja auf diese Welt gekommen bist, um den Menschen von seiner Sünde zu befreien, dass du ja Gnade in diese Welt gebracht hast, ja, die wir ja umsonst kostenlos ergreifen können und ja wirklich dadurch deine Kinder sein dürfen, Herr. Hab Dank dafür, dass ja wir das erkennen dürfen, aber schenke auch, dass wir ja versuchen, das Gesetz zu halten, aber auch wissen, es rechtfertigt uns nicht, sondern es ehrt dich, weil wir deine Kinder sind. Aber allein durch die Gnade sind wir errettet und diese Gnade haben wir bekommen, als wir zu dir gekommen sind und Buße getan haben. Ja. Ich bitte dich, schenke, dass wir unsere Sünden, unsere Schuld vor dir immer wieder täglich ausbreiten und dass wir alles vor dir bringen, Herr. Vergeben hast du uns, als wir dich angenommen haben. Ja, doch, dieses stört auch unsere Beziehung immer wieder zu dir. Ich bitte dich einfach, dass wir alles machen, was in unserer Macht steht, um die Beziehung zu dir gut zu halten und alles aus dem Weg räumen, was wirklich diese Beziehung stört, Herr. Herr, hab Dank dafür, dass du bei den Galatern dieses Wunder getan hast und dass sie durch den Brief auch wieder zu umgekehrt sind, Herr. Herr, schenke, dass wir wirklich dich als Gekreuzigten predigen, der notwendig ist, um einen Menschen zu retten, dass wir dich groß machen in unserer Firma, in der Schule oder in der Nachbarschaft oder Familie, Herr. Herr, schenke, dass wir da Zeugnis von dir geben können. Denn dazu sind wir wirklich in dieser Welt noch gelassen worden, Herr, dass wir andere Menschen auf dich aufmerksam machen. Herr, ich bitte dich auch, dass wir dass wir Mut haben, Zeugnis von dir zu geben und wirklich dir die Ehre geben hier in dieser Welt. Amen.